Und ich habe das Vorrecht heute, das Privileg, das Wort Gottes mit euch zu teilen. Und ich möchte über ein Thema sprechen, das mir die Woche sehr auf dem Herzen lag. Ich möchte über ein Thema sprechen, worüber ich persönlich neu nachdenken musste. Ich möchte über ein Thema sprechen, das mir neu bewusst geworden ist. Und dieses Thema ist ein ernstes Thema. Ich habe diese Woche darüber nachgedacht und ich musste so im Gebet vor Gott bewegen, weil es mich persönlich neu getroffen hat. Ich möchte heute darüber sprechen, dass wir die Braut Christi sind. Ich möchte heute darüber sprechen oder anschauen, dass wir als Gemeinde, dass wir als Leib, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir uns bekehrt haben, dass wir zu der Braut Christi gehören. Es ist ein sehr wichtiges Thema, es ist ein ernstes Thema. Und in der Bibel können wir in mehreren Stellen lesen, dass Jesus sich persönlich als Bräutigam bezeichnet. Zum Beispiel lesen wir in Johannes 9, Vers 15, wir gehen da jetzt nicht rein, aber da kommen die Jünger des Johannes zu Jesus und zu seinen Jüngern und sie fragen Jesus, warum fasten deine Jünger nicht? Wir als Jünger Johannes, wir fasten, aber warum fasten deine Jünger nicht, Jesus? Und Jesus sagt folgende Antwort, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Jesus verwendet das Bild des Bräutigams und bezieht dieses Bild auf sich selbst. Er sagt, wie können diese Leute trauern, wenn ich noch bei ihnen bin, ich, der Bräutigam, noch bei ihnen bin. Aber es wird eine Zeit kommen, wo ich weg bin und dort werden sie fasten, dort werden sie mich suchen. Also Jesus verwendet in der Schrift das Bild des Bräutigams. Und wir als Gemeinde werden als Braut Christi bezeichnet. Es gibt so viele verschiedene Stellen, die uns darauf hinweisen in der Bibel, die über diese Braut Christi sprechen. Wir möchten einen Vers aus 2. Korinther Kapitel 11, Vers 2 lesen. Dort schreibt Paulus an die Korinther, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche oder heilige oder reine Jungfrau Christus zuzuführen. Paulus beschreibt die Gläubigen als eine verlobte Jungfrau, die Christus versprochen ist. Er beschreibt die Gläubigen als eine verlobte Jungfrau, die Christus gehört. Und auch wir als Christen heute zählen ebenso zu dieser Braut Christi. Wie ich anfangs gesagt habe, wenn du von Neuem geboren bist, wenn du dich bekehrt hast, wenn du Jesus angenommen hast als dein Herr, als dein Erlöser, dann bist du Teil der Braut Christi. Und Paulus verwendet hier das Bild der verlobten Frau. Das bedeutet, dass wir verlobt sind. Wir sind verlobt, wir haben einen Bund mit dem Bräutigam, mit Jesus. Wir haben einen Bund mit ihm. Er hat einen Bund mit uns geschlossen. Wir sind verlobt mit ihm und wir warten auf seine Wiederkunft. Wir warten darauf, dass er eines Tages wiederkommen wird. Denn dann feiern wir die Hochzeit. Dann feiern wir die Hochzeit des Lammes. Und zwischen dieser Verlobung, als Jesus das erste Mal gekommen ist und für uns gestorben ist und diesen Bund eingegangen ist mit uns, hat gesagt, ich mache einen Bund mit euch. Ihr seid meine Braut, ich habe euch teuer erkauft. Bis zum Zeitpunkt, in dem Jesus wiederkommt, ist eine Zwischenzeit. Und in dieser Zeit befinden wir uns. In dieser Zeit befinden wir uns gerade, in der wir leben. Und eines Tages werden wir das Hochzeitsmahl feiern. Eines Tages werden wir als Braut Christi, dem Bräutigam, zugeführt. Kommt Jesus Christus zurück und holt seine Braut mit sich und feiert das Hochzeitsmahl. In Offenbarung 19, Vers 7 lesen wir diese starken Worte. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Wir lesen in der Offenbarung, dass ein Tag kommen wird, eines Tages wird dieser Tag kommen, wo die Hochzeit des Lammes gefeiert wird, wo die Hochzeit des Lammes da ist und wo seine Frau sich bereit gemacht hat. Eines Tages werden wir als Braut Christi dem Bräutigam Jesus übergeben werden. Eines Tages wird Jesus wiederkommen, um seine Braut mitzunehmen. Sein zweites Kommen wird sein, dass er uns mitnimmt. Und ich musste in den letzten Tagen oder allgemein in der letzten Zeit daran denken, wie nah das Kommen unseres Herrn ist. Wenn wir uns die Welt anschauen, wenn wir in unsere Weltgeschichte schauen aktuell, dann sehen wir überall Krieg. Wir sehen überall den moralischen Verfall von Generationen. Wir sehen Naturkatastrophen über Naturkatastrophen. Leben wir nicht in dunklen Tagen, leben wir nicht in Tagen, die beschrieben sind in der Bibel. Und ich möchte nicht irgendwas berechnen oder ich möchte nicht irgendwas sagen, Jesus kommt an dem Tag wieder, weil keiner weiß es. Aber die ganzen Sachen, die um uns herum passieren, die zeigen, dass wir in den letzten Tagen leben. Die zeigen, dass diese Wehen immer stärker und stärker werden. Es sind diese Wehen, die Jesus in Matthäus 24 in der Endzeitrede angesprochen hat. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei hören. Ihr werdet von Naturkatastrophen hören. Ihr werdet von Hungersnöten hören. Und das alles muss geschehen. Das sind die Wehen, das ist der Anfang. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Leben überprüfen, dass wir unseren Status heute überprüfen. Wie sieht es in unserem Leben aus? Dass wir uns bereit machen für sein Kommen, dass wir uns bereit machen für seine Wiederkunft. In Offenbarung 19, Vers 7 haben wir gelesen, dass die Braut sich bereit gemacht hat. Die Braut hat sich bereit gemacht. Sie hat nicht einfach nur gewartet und hat gesagt, ja, irgendwann kommt er wieder. Sie hat sich bereit gemacht dafür. In dieser Zeit, in der wir auf dieser Erde leben, müssen wir uns vorbereiten. Wir müssen uns vorbereiten, um eines Tages Jesus zu begegnen. Wir müssen uns als Braut Christi vorbereiten für sein zweites Kommen. Noch zu Beginn möchte ich euch sagen, dass wir verstehen müssen, dass Jesus seine Braut liebt. Wir müssen verstehen, dass Jesus seine Braut aus Liebe teuer erkauft hat, dass er dich und mich aus Liebe teuer erkauft hat. Jesus hat uns zuerst geliebt und zwar mit einer Liebe, die kein anderer für uns hat, eine Liebe, die wir nirgendwo anders finden. Mit einer göttlichen Liebe, die nicht von dieser Welt ist, so eine kostbare Liebe. Ich kann das versuchen zu beschreiben, aber es ist übernatürlich. So eine Liebe hat Jesus für uns. Er hat gesagt, ich verlasse den Himmel, ich verlasse diesen guten Ort, wo ich alles gut habe, weil ich meine Braut erkaufen möchte, weil ich die Leute erkaufen möchte. Ich gehe ans Kreuz, ich nehme die Schuld, ich nehme die Sünde von dir, von mir auf sich und ich sterbe für sie. Und Jesus hat es aus Liebe getan. Er hat uns teuer erkauft von unserer Schuld. Es war kein billiger Preis. Unsere Schuld, unsere Sünde war teuer. Er hat uns erkauft, er hat diesen teuren Preis bezahlt. Es war ihm nicht zu schade. Warum? Damit wir ihm gehören können. Damit wir zu ihm kommen können. Damit wir mit ihm leben können. Damit wir frei sein können von der Schuld, damit wir frei sein können von der Sünde. Und oftmals vergessen wir die Liebe und den Preis, den Jesus Christus hat. für seine Braut bezahlt hat. Wie oft sehen wir das als selbstverständlich? Ich persönlich nehme es so oft als selbstverständlich. Ja, Jesus, du bist ja für mich gestorben. Wann war das letzte Mal, dass du wirklich darüber nachgedacht hast, was er für dich getan hat? Dass du darüber nachgedacht hast, was er für einen Preis gezahlt hat? Dass es nicht einfach nur eine Entscheidung war und ja, schnell erledigt, sondern dass das etwas Kostbares war, das wir uns nicht vorstellen können. Es war ein teurer Preis, den Christus für uns bezahlt hat. Er hat sein ganzes Leben für uns gegeben. Hat all das Leid und die Schmerzen auf sich genommen, uns freizukaufen. In 1. Timotheus 2, 5 bis 6 lesen wir Folgendes. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Und ich liebe dieses Wort Lösegeld. Jesus hat sich selbst als Lösegeld hingegeben für alle, für jeden Einzelnen, für dich, für mich. Auch wenn du es heute Abend vielleicht nicht spürst, in seinem Wort steht es. Er ist für dich und für mich als Lösegeld gekommen. Und ein Lösegeld hat man gezahlt, um jemanden freizukaufen, hat man gezahlt, um einen Sklaven oder irgendjemanden freizukaufen von dieser Sklaverei. Er hat uns freigekauft von dieser Sklaverei der Sünde, von dieser Sklaverei der Schuld. Er hat uns freigekauft, damit wir ihm gehören können, damit wir seine Braut sein können. Wir wollen uns heute kurz anschauen, wie sieht diese Braut aus? Wie bereitet sich diese Braut vor? Und den ersten Punkt, den ich anschauen möchte, ist, dass die Braut Christi den Bräutigam kennt. Für mich ist dieser Punkt persönlich so wichtig, denn es zeichnet die Braut Christi aus. Die Braut Christi zeichnet es aus, dass sie den Bräutigam kennt. Die Braut kennt den Bräutigam, warum? Weil sie eine intime Beziehung zu ihm hat. Sie lernt ihn kennen durch diese Beziehung mit dem Bräutigam. Wir lernen ihn kennen durch diese Beziehung mit Jesus. Lass mich euch eins sagen, es bringt nichts, wenn wir nur in die Gemeinde kommen. Es bringt nichts, wenn wir nur zu den Gottesdiensten kommen, zu Gebetsabenden, noch heute. Wir beten hier in der Gemeinde und zu Hause ist nichts davon sichtbar. Jesus möchte, dass ich ihn persönlich kennen. Jesus Christus möchte sich jedem Einzelnen persönlich offenbaren. Er möchte sich jedem Einzelnen persönlich zeigen. Es reicht nicht nur, wenn wir dreimal oder zweimal in die Gemeinde kommen und von ihm hören und beten und es war's. Wir müssen mit ihm Zeit verbringen. Wir müssen mit ihm, mit dem Bräutigam, der uns teuer erkauft hat, der uns geliebt hat, eine Beziehung führen. Es reicht nicht nur, wenn wir von ihm hören, sondern wir müssen ihn kennen. Wenn wir die Hochzeit anschauen in der normalen Welt, das Brautpaar, das kennt sich. Das Brautpaar ist nicht so, ja, ich verlobe mich mit dir und dann an der Hochzeit sehen wir uns wieder. Nein, sie verbringen Zeit miteinander, sie investieren in sich, sie investieren in die Beziehung, damit sie sich besser kennenlernen. Und ich möchte einen kurzen Vers lesen in Hiob 42, Vers 5. Das ist ein Lieblingsvers von mir. Alles gut. Hiob 42, Vers 5. Du kannst ihn an die Leinwand bringen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das ist ein Vers, den ich liebe. Hiob sagt am Ende des Kapitels, das letzte Kapitel, sagt er, ich hab anfangs von dir gehört, ich habe gehört, wie du bist, ich habe gehört, was du getan hast. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt habe ich dich gesehen von Angesicht zu Angesicht. Ich habe dich erkannt, wer du persönlich bist. Wisst ihr, Hiob hat Geschichten über Gott gehört. Er hat gehört, wie Gott ist. Aber Gott wollte sich ihm offenbaren. Gott war nicht zufrieden damit, dass Hiob nur von ihm gehört hat. Er wollte sich ihm offenbaren. Ich habe darüber nachgedacht, so oft ist es in unserem Leben ebenso. Wir hören von Menschen vielleicht, wir hören von Menschen, die eine starke Begegnung mit Gott hatten. Wir schauen auf die Leute und sagen, boah, der hat was Krasses erlebt. Der hat eine tiefe Begegnung gehabt mit Gott. Aber lasst mich euch eins sagen, Jesus möchte sich uns genauso offenbaren und zeigen. Jesus möchte sich uns genauso zeigen. Er möchte sich uns zeigen in unserem Zuhause, wenn wir alleine sind. Er möchte dir so viel zeigen von sich selber. Mich persönlich bewundern die Männer und die Frauen Gottes aus der Bibel, die Gott wirklich kannten, die Gott persönlich kannten. Es gibt so viele Menschen in der Bibel, über die wir reden könnten, über wirkliche Männer und Frauen Gottes, aber ein Mann, der mich immer wieder aufs Neue berührt und fasziniert, ist Mose. Mose kannte Gott persönlich. Mose kannte Gott. Er kannte Gott wirklich. Als Gott sie aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat, war Mose der Einzige, der auf den Berg gegangen ist. Der 40 Tage und 40 Nächte gegangen ist und Gott gesucht hat. Das Volk hat sich Götzenbilder geschaffen. Das Volk hat sich ein goldenes Kalb geschaffen. Wir kennen die Geschichte. Aber Mose suchte den Herrn. Und wenn wir weiterlesen im Buch Mose, lesen wir eine bekannte Stelle, und zwar in 2. Mose 33, die Verse 7 bis 11. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und jetzt der Vers. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück, aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Der Herr redete von Angesicht zu Angesicht, wie zu einem Freund zu Mose. Mose ging in das Zelt, Mose suchte diese Intimität, suchte diese intime Beziehung zu Gott. Mose kannte Gott von Angesicht zu Angesicht. An anderen Stellen ist er wirklich als Freund Gottes genannt. Und das doch, wir müssen verstehen, dass Mose das Lager verlassen hat. Mose hat das Lager verlassen, um Zeit mit seinem Gott zu verbringen. Das Zelt der Zusammenkunft oder Zelt der Begegnung, das war nicht im Lager drin, das war außerhalb. Es war nicht im Lager, wo alle gelebt haben, sondern es war außerhalb, wo er alleine mit Gott sein konnte, wo er seinen jüngeren Diener Josua mitgenommen hat und in die Gegenwart Gottes geführt hat. Er suchte diese Intimität mit Gott, er suchte diese Beziehung, dieses Intime, was eine Braut, was ein Bräutigam auszeichnet bei Gott. Das war der Schlüssel für sein Kennen von Gott. Er suchte die Nähe, er suchte Gottes Angesicht. Er verbrachte Zeit mit ihm und er war verbunden mit ihm. Und so sollte unser Leben auch ausgerichtet sein. damit wir den Herrn Jesus kennen, damit wir verbunden sind mit dem Herrn Jesus Christus. So sollte unser Leben auch sein, dass wir Zeit investieren, um den Bräutigam zu kennen. Er will sich uns zeigen, er will uns so viel geben. Ich kann aus meinem Leben sagen, ich habe noch nicht alles erlebt. Ich habe einen Bruchteil vielleicht erlebt. Aber was ich erlebt habe, ist schöner als alles andere auf dieser Welt. Das ist schöner als was diese Welt uns geben kann. Aber Mose war verbunden und wir müssen auch verbunden bleiben mit Gott. Wir müssen verbunden bleiben mit unserem Bräutigam, mit Jesus. Im Neuen Testament, in Johannes 15, ist ein bekannter Verse, spricht Jesus über den Weinstock, er als Weinstock und wir die Rebe. Und er sagt einen bekannten Vers in Vers 4, Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und er verwendet dieses Wort, bleibt in mir, bleibt in mir. Und wenn wir uns das Wort im Urtext anschauen, wenn wir uns das griechische Wort dafür anschauen, was dort verwendet wird für bleibt, das ist das Wort meno. Und es ist ein Verb. Das bedeutet, wie es übersetzt wird, natürlich bleiben. Aber als ich das gelesen habe, wird dieses Bleiben mit Sachen in Verbindung gebracht. Und zwar an einem bestimmten Ort bleiben, in einem bestimmten Zustand bleiben, in einer bestimmten Beziehung bleiben oder in einer bestimmten Erwartung bleiben. Also wenn Jesus das gesagt hat, bleibt in mir, dann sagt er, bleibt an diesem Ort, an diesem bestimmten Ort, wo ihr mit mir alleine seid. Bleibt in diesem Zustand, wo ihr mich sucht. Bleibt in diesem Zustand, wo ihr nach mir fragt. Bleibt in dieser Beziehung zu mir, dass wir immer tiefer in diese Beziehung hineingehen. Und bleibt in dieser Erwartung, dieser bestimmten Erwartung, dass ich mich euch offenbaren werde. Lasst mich euch eins sagen, wir müssen einen Ort haben, wo wir hingehen und Jesus suchen, wo wir hingehen und bleiben. An einen Ort gehen, wo wir alleine sind und bleiben mit Jesus. So oft ist es schwierig für uns, dass wir einen Ort finden, dass wir wirklich alleine bleiben mit Jesus. Wir rennen von Gemeinde zu Gottesdiensten, von der Arbeit zur nächsten Arbeit. Aber Jesus möchte, dass wir an einem bestimmten Ort bleiben, mit einer Erwartung, mit einem Zustand, dass er sich uns offenbart. Das Zweite, was die Braut auszeichnet, ist, dass die Braut Christi eine reine Braut ist. Die Braut Christi ist eine reine und Jesus wohlgefällige Braut. Wenn wir uns die Braut anschauen bei der Hochzeit, dann sehen wir, dass die Braut so schön herausgeschmückt ist. Ein weißes Kleid und auch geschminkt ist und alles. Warum? Weil die Braut das Schönste nach außen zeigen möchte. Die Braut möchte das Schönste, was sie hat. Sie möchte sich vorbereiten, um dem Bräutigam das Schönste zu geben. Sie möchte sich nicht nur einfach so präsentieren, sondern sie möchte sich rein präsentieren, heilig präsentieren. Und lasst mich euch eins sagen, wir haben einen reinen, wir haben einen heiligen Gott. Wir haben einen Heiligen, einen Bräutigam, der heilig ist. Und der keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann. Der keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann. Das sind harte Worte, aber Gott ist heilig. Jesus ist heilig. Er ist ein heiliger Bräutigam, der eine reine und eine heilige Braut bei seiner Wiederkunft holen möchte. Wie wir gelesen haben im 2. Korinther, schreibt Paulus, dass die Gemeinde, dass die Gläubigen mit Jesus verlobt sind. Und er möchte, was möchte er? Eine reine Jungfrau Jesus übergeben. Und Paulus schreibt an die Epheser ähnliche Worte. In Epheser 5, Vers 25 bis 27 lesen wir Folgendes. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos seien. Wir lesen hier, dass Jesus sich hingegeben hat für die Gemeinde, dass Jesus sich hingegeben hat, damit er die Gemeinde heilige, damit er die Braut heilige, uns heiligen kann. Jesu Werk am Kreuz hat der Sünde die Macht genommen. Jesu Werk am Kreuz hat den Preis bezahlt. Jesu Blut hat die Kraft, uns zu reinigen und uns zu heiligen. Doch wir müssen dieses Werk auch annehmen. Wir sind in der Sünde. Wir sind in diesem Dreck und Jesus kommt und sagt, ich will euch herausziehen von dort. Ich will nicht, dass ihr in dieser Sünde bleibt. Ich will euch durch das Werk, was ich für euch vollbracht habe, herausziehen aus dieser Sünde, euch reinigen und euch heilig machen. Heilig darstellen von mir. Oftmals denken wir können uns diese Heiligkeit erarbeiten aus eigenen Kräften, aus Taten. Ich habe das oft probiert. Ich habe oft probiert, wochenlang aus einer Kraft heilig zu sein. Aber ich bin immer wieder gescheitert. Jesus nimmt uns raus von dieser Sünde und reinigt uns, wenn wir es annehmen. Und wir müssen in dieser Heiligkeit bleiben. Wir können nicht nur sagen, okay, Jesus, du hast mich gereinigt und geheiligt, also passt, ich kann leben, wie ich will. Er hat uns rausgenommen von der Sünde, hat uns rausgenommen und uns gesetzt auf einen Grund, dass wir heilig sind vor ihm. Aber wir müssen in dieser Heiligkeit leben wollen. Wir müssen unseren Willen aufgeben, dass wir nicht zurückgehen in die Sünde, sondern dass wir weiter verändert werden in dieser Heiligkeit. Und Jesus hilft uns. Jesus möchte uns reinigen. Jesus möchte, dass wir eine Gemeinde sind ohne Flecken, ohne Makel. Dass wir eine Braut sind, die rein vor ihm ist. Warum? Weil diese Gemeinde, weil diese Braut Jesus gehört. Wir haben gelesen, dass Jesus sich selbst die Gemeinde darstellen möchte. Er möchte es. Er möchte, dass wir ihm wohlgefällig leben und ihm heilig leben. Deshalb lasst uns unsere Leben überprüfen. Lasst uns schauen, wie leben wir? Wie leben wir in unserem Zustand gerade? Haben wir das Werk angenommen? Hat uns Jesus rausgezogen aus der Sünde und wir sind wieder zurückgegangen und durchgehend zurückgegangen? Sind wir in der Sünde? Bleiben wir in der Sünde? Oder sagen wir, Jesus, nimm mich raus, heilige mich. Heilige du mich, ich will rein vor dir sein, ich will dich nicht verletzen, ich will aus Liebe zu dir dich nicht verletzen. Deshalb lasst uns heute Abend unsere Leben überprüfen. Und der letzte Punkt, ich komme gleich zum Schluss. Die Braut Christi wartet mit Sehnsucht auf ihren Bräutigam. Jesus Christus wird eines Tages zurückkommen und er wird seine Braut abholen. Er wird eines Tages zurückkommen und seine Braut mit sich nehmen. Er ist diese Verlobung mit uns als Braut eingegangen, diesen intimen Akt eingegangen mit uns und wird uns aber eines Tages auch holen. Und in der jüdischen Kultur, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, war es üblich, dass man sich verlobt hat, schon in sehr jungen Jahren, und dass eine längere Zeit vergeht, bis die Hochzeit stattfindet. Über ein Jahr wartet man. Und das Paar lebt in dieser Zeit getrennt voneinander. Das Paar war getrennt voneinander. Und erst am Tag der Hochzeit, erst als der Bräutigam die Braut abholt, wurden sie vereint und feierten das Fest. Doch in dieser Zwischenzeit wartete die Braut mit einer Sehnsucht auf ihren Bräutigam. Sie wusste, okay, er hat sich mit mir verlobt und ich weiß, dass eine gewisse Zeit vorübergehen muss, aber ich warte auf meinen Bräutigam, ich warte darauf, bis er wiederkommt, bis er mich holt. Und ebenso ist es auch in unserem Leben, ebenso ist es genauso bei uns. In Hebräer 9, Vers 28 lesen wir Folgendes. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Wen wird er erscheinen? Die, die auf ihn warten. Er wird denen erscheinen, die auf ihn warten. Haben wir diese Sehnsucht in unserem Herzen nach dem Bräutigam? Warten wir darauf, dass Jesus wiederkommt? Warten wir darauf oder sagen wir, nein, Jesus, komm erst in ein paar Tagen, in ein paar Jahren wieder? Oder haben wir diese Sehnsucht, Jesus, ich will mit dir vereint werden? Warten wir mit so einer Freude, mit so einer Hingabe auf den Bräutigam? Ich habe letztens mit meiner Schwester geredet und wir haben geredet darüber, dass wir einfach wollen, dass Jesus wiederkommt. Dass wir wollen, dass Jesus wiederkommt, dass wir bei ihm sind. Aber solange wir warten auf den Bräutigam, sollen wir nicht einfach nur so da sitzen und uns in unser Zimmer versperren und sagen, ich warte und ich schotte mich von allem ab. In diesem Warten ist mir neu bewusst geworden, sollen wir als Licht scheinen. In diesem Warten, in dieser Zeit, in der wir hier sind und wir warten auf den Bräutigam, sollen wir als Licht scheinen, sollen wir als eine reine Braut in der Welt ein Vorbild sein. Sollen wir für die Welt da sein? Es gibt viele Christen, die sagen, ja, ich bin komplett isoliert von der Welt und ich warte einfach nur, dass Jesus wiederkommt. Das ist auch nicht Sinn und Zweck. Wir sollen warten auf den Bräutigam, aber in diesem Warten versuchen, Menschen zu erreichen. In diesem Warten versuchen, Menschen zu Jesus zu ziehen, dass sie auch Jesus annehmen. Die Welt geht so verloren, die Welt geht so kaputt und die Welt steht auf dem Kopf. Und wir als Braut Christi, als Gläubigen, als Nachfolger Christi, sollen einen Unterschied machen, müssen einen Unterschied machen. Wenn nicht du, wenn nicht ich gehe, wer geht dann? Wer geht? Wir müssen gehen. In dieser Zeit des Wartens sollen wir aktiv sein. Und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich möchte schließen. Wir haben diese Punkte gehört, dass wir die, als Braut Christi den Bräutigam kennen sollen, dass wir eine reine Braut sein sollen, dass wir warten sollen auf unseren Bräutigam. Aber lasst mich euch eins sagen, die Motivation davon ist Liebe. Wenn wir das alles nur aus Tradition tun, wenn wir das alles nur tun, weil wir das vielleicht irgendwie gelernt haben, es ist gut, das auswendig zu lernen, aber die Motivation dahinter muss die Liebe sein. Wenn es nicht von Liebe geführt ist, wenn es nicht aus der Liebe entspringt, dann hat es keinen Wert. Weil eine Braut, die gezwungen wird, den Bräutigam zu lieben, das will keiner. Ich will nicht eine Frau haben, die mich aus Zwang lieben muss. Und Jesus wünscht sich genauso, dass wir ihn aus dieser Liebe heraus suchen, dass wir ihn aus dieser Liebe heraus kennenlernen. In 1. Johannes 4, Vers 19 lesen wir Folgendes. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Wie ich anfangs gesagt habe, zu Beginn müssen wir verstehen, welche Liebe Jesus für uns hat, welche Liebe Jesus für dich und für mich hat. Und wir wollen jetzt in Lobpreis gehen, wir wollen noch ein Lied singen und später gemeinsam beten. Und ich bitte dich, ich bitte dich, dass du wirklich ernsthaft vor Jesus kommst. Lass uns aufstehen. Ich bitte dich, dass du wirklich ernsthaft vor Jesus kommst. Wir können uns verteilen, wenn du willst, verteile dich nach rechts, nach links. Aber sei alleine mit Jesus. Sei ernst vor Jesus. Jesus kommt eines Tages wieder. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht. Die Zeit oder irgendwelche Daten, ich weiß es nicht, ich will es auch nicht wissen. Aber was ich will, ist, dass wir eine Braut sind, die ihm wohlgefällt. Dass wir eine Braut sind, die ihn kennt, die ihn liebt, die so voller Liebe ist. Ich will, dass wir eine Braut sind, die bereit ist für sein Kommen, die wartet mit Sehnsucht auf ihn. Das ist mein Herzenswunsch. Wenn ihr eins heute mitnimmt, vergisst alle Punkte. Aber vergisst es nicht, dass wir eine Braut sein sollen, die Jesus kennt. Eine Braut sein, die Jesus kennt von Angesicht zu Angesicht. das ist mein Wunsch für jeden Einzelnen von euch, dass wir Jesus kennen von Angesicht zu Angesicht. Dass wir diese Liebe haben für Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, was euch in eurem Herzen bewegt. Aber lasst uns vor Jesus kommen. Lasst uns unsere Leben überprüfen. Du weißt deinen Zustand. Du kennst deinen Zustand. Spiel dir nichts vor. Spiel Gott nicht was vor. Du kannst ihm eh nichts vorspielen. Wir können ihm eh nichts vorspielen. Weil er unsere Herzen sieht. Weil er sieht, wie wir es meinen. Lasst uns unsere Leben prüfen. Lasst uns uns neu ausrichten. Neu ausrichten nach Jesus. Dass wir in dieser Zwischenzeit, in dieser Verlobungszeit, ihn tiefer und tiefer und tiefer kennenlernen. Intimer werden mit ihm. Dass wir Licht sein können in unserer Welt, in unserer dunklen Welt. Dass wir eines Tages von Jesus mitgenommen werden. Ich wünsche mir, dass keiner zurückbleibt. Ich wünsche mir, dass wir weiße Gewänder haben. Weiße Gewänder haben vor Jesus, vor dem heiligen Bräutigam. Lass uns jetzt in dieses Gebet gehen und sei ehrlich vor Gott. Sei ehrlich vor Gott. Ich möchte noch kurz beten und dann wollen wir ein Lied singen und danach wollen wir gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Dass du jeden Einzelnen von uns liebst mit so einer übernatürlichen Liebe, Herr. Dass du jeden Einzelnen von uns liebst, Herr. Dass du uns teuer erkauft hast und dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest. Und dass wir es verstehen, Herr Jesus, dass wir unsere Leben dir ausrichten, dass wir erkauft worden sind, um dir zu gefallen, um dir zu gehören, Herr. Helf du uns, Herr Jesus, dass wir deine Liebe neu erkennen, deine Liebe, die du für uns hast, Herr. Hier sind Menschen, die wirklich neu deine Liebe erkennen müssen. Ich bitte dich, dass du heute Abend in die Herzen sprichst, Herr. Mein Gebet ist, dass die Herzen deine Liebe erkennen, Herr. Und sich dir neu hingeben.